Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Und mit Ihnen, ich freue mich, dass Sie zuhören. Was für eine Sendung. Von der neuen Generalsekretärin des Goethe-Instituts Gitte Tschoch bis zum Gleitgel der kanadischen Musikerin Peaches, vom Biennale-Streit in Venedig bis zu verbannten Büchern in den USA. Und verrückt, es eint alle Themen, das Ringen darum, wer womit den Diskurs bestimmen kann. Das scheint neben real existierenden Kriegen das Kampffeld der Gegenwart zu sein, und wir geben Ihnen in dieser Sendung den Überblick. Es gibt eine neue Liste, ein neues Ranking, auf das Menschen, die in den USA mit Büchern zu tun haben, seit einigen Jahren sehr gespannt warten. Und das ist keine Long- oder Shortlist für eine Literaturauszeichnung. Nein, wir haben es ja zu tun mit Vereinigten Staaten unter einem Präsidenten Trump. Und da ist die mit Spannung erwartete Bücherliste die, auf der steht, welche Bücher aus Büchereien oder Schulbibliotheken verbannt wurden oder werden sollen. Gerade hat die American Library Association, ALA, diese Liste veröffentlicht. Und ich spreche darüber mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Jasper Barenberg. Schönen guten Abend.
Hallo nach Berlin.
Die erstaunlichste Nachricht ist ja aber nicht mal, welche Bücher auf dieser Liste stehen, sondern wie viele Buchtitel verbannt wurden und verbannt werden sollen, oder?
In der Tat, eine große Zahl, 5.668 lautet sie, und das bedeutet, nach der Zählung der American Library Association wurden irgendwo in den Vereinigten Staaten diese Zahl von Buchtiteln irgendwo aus einem Regal einer Bücherei gezogen und damit eben unzugänglich gemacht. In den allermeisten Fällen geht es in der Tat um Schulbibliotheken oder um städtische Büchereien. Und das bedeutet, dass diese Bücher zwar nicht im strengen Sinne verboten sind, man kann sie im Buchhandel weiter kaufen. Es kann aber sein, eben, dass man bestimmte Titel in einer Bücherei irgendwo in Texas oder in einer öffentlichen Bücherei irgendwo in Florida eben nicht mehr ausleihen kann. Und dass sie damit eben ein Stück weit unzugänglich gemacht werden. Und die ALA erstellt diese Liste regelmäßig, macht das schon seit über 30 Jahren. Und das ist eben die höchste Zahl an verbannten Büchern, die sie jemals dokumentiert hat.
Was für Bücher sind das? Worum geht's da?
Also der Großteil von Einsprüchen, die dann am Ende möglicherweise zur Verbannung von Büchern aus bestimmten Büchereien führen, bezieht sich auf bestimmte immer wiederkehrende Themen in den vergangenen Jahren. Da geht es oft um gleichgeschlechtliche Liebe, um Genderfragen, um Gewalterfahrungen, um gesellschaftliche Minderheiten. Der Vorwurf eben, die Darstellung ist zu explizit und damit in den Augen der Kritiker am Ende schädlich für Schülerinnen und Schüler, vor allem in jüngeren Altersgruppen. Es ist vielleicht wichtig hinzuzufügen, nur ein Bruchteil dieser Einsprüche kommt von Eltern, beispielsweise in Schulbezirken, wo sie darüber mitbestimmen können. Sondern zum allergrößten Teil haben wir es in der Tat mit einer gut geplanten Kampagne von vernetzten rechtskonservativen Lobbygruppen zu tun, teils auch mit Kampagnen von gewählten Abgeordneten, etwa in einzelnen Bundesstaaten oder eben Bezirken, die sich dann dafür stark machen. Im vergangenen Jahr zum Beispiel ging es bei fast der Hälfte der Bücher um die Lebenswelt von LGBTQ+-Menschen oder People of Color. Und wenn ich nur ein Beispiel von der aktuellen Liste herausgreife, auf Platz 1, das Buch Sold von Patricia McCormick aus dem Jahr 2006, das erzählt die Geschichte der 13-jährigen Lakshmi aus Nepal, die in Indien sexuell ausgebeutet wird. Und das ist eben an vielen Orten der Vereinigten Staaten als zu heftig, zu anstößig empfunden worden, nicht gut für junge Leute. Und dann versuchen Gruppen, diese Bücher eben aus den Bibliotheken zu kriegen.
Und bringt diese Strategie der American Library Association, dann diese Liste zu veröffentlichen, bringt die was?
Also ich denke schon, denn sie schafft natürlich immer wiederkehrend und regelmäßig ein Bewusstsein, vor allem für diesen Trend, weil man an diesen Listen merken kann, die es auch von anderen Organisationen gibt, beispielsweise von Penn USA, mit ein bisschen anderen Zahlen, dann auf einer anderen Grundlage und so weiter. Aber der Trend ist eben klar. Es ist eine stark ansteigende Zahl von Büchern, die eben, wo es Versuche gibt, die aus den Bibliotheken zu verbannen und oft eben sehr erfolgreich, weil die Schulbezirke da so mächtig sind in den Vereinigten Staaten, in diesem föderalen Staat. Und Schulbezirke gibt es eben 13.000 in den USA. Also weiß man im Grunde schon auch diese Zahl, selbst diese beeindruckende Zahl von über 5.600 Büchern, das ist wahrscheinlich, ich will nicht sagen nur die Spitze des Eisbergs, aber wir können einigermaßen sicher davon ausgehen, dass es sich am Ende um sehr viel mehr Bücher insgesamt handelt. Und es gibt auch eine Gegenbewegung von Menschen, die sich dann zum Beispiel dafür engagieren, diese Bücher doch erhältlich zu machen. Die schicken dann Busse rum, wo sich Kinder beispielsweise Bücher ausleihen können und aussuchen können, die als Verband auf irgendeiner Liste stehen. Oder es gibt sogar Organisationen, die Bücher verschicken in Gegenden, wo diese aus den Bibliotheken herausgenommen wurden.
Vielen Dank, Jasper Barenberg, über die Liste der American Library Association, auf der die Bücher stehen, die verbannt wurden oder werden sollten aus Bibliotheken und Schulbibliotheken. Vielen Dank. Eine Diplomatie der Schönheit, so hatte der Präsident der Biennale Pietrangelo Buttafuoco erklärt, wolle er auf der diesjährigen Biennale führen. Das heißt konkret, dass Buttafuoco nichts dagegen hat, es sogar begrüßt, quasi im Sinne einer Völkerverständigung, dass Russland zum ersten Mal seit dem Angriffskrieg 2022 auf die Ukraine wieder sein Länderpavillon bespielen wird. Mit dieser Haltung steht Buttafuoco gegen die Regierung von Giorgia Meloni und von Kulturminister Alessandro Giuli. Die hatten sich von dieser Idee und der Verkündung der teilnehmenden Länder ja schon vor Wochen distanziert. Wir hatten darüber schon in Fazit hier im Deutschlandfunk Kultur berichtet. Und jetzt spreche ich über die aktuellen Entwicklungen mit unserer Korrespondentin in Italien, mit Anna Giordano. Seit fast 2 Monaten gibt es über diese Russland-Teilnahme an der Biennale Streit. Gucken wir mal erstmal auf den zwischen der Regierung und der Biennale. Was ist da der aktuelle Stand?
Der Biennale-Präsident Buttafuoco hält an seiner Haltung fest. Er möchte aus der Biennale eine UN der Kunst machen, wie er gesagt hat. Und er wehrt sich vehement gegen die, wie er sagt, Cancel Culture des Westens und sieht in der Teilnahme Russlands ein Beispiel für Völkerverständigung, während eben die Regierung Italiens sich davon distanziert. Sie akzeptiert die Autonomie der Biennale, auch das haben sie betont, aber auch klargestellt, mit deren Entscheidungen möchten sie nichts zu tun haben. Unter anderem hat sich ja Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auch in den vergangenen Tagen zum Beispiel mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky getroffen und war auch nicht bereit, unangenehme Fragen zu beantworten. Deshalb diese ganz klare Positionierung, dass eben die Regierung damit nichts zu tun hat. Und jetzt hat auch Italiens Kulturminister Giuli seine Teilnahme an der Eröffnung der Biennale abgesagt.
Und intern in der Biennale, da gibt es auch Streit, also zwischen der Direktion und den Jurys. Worum geht es da?
Also die Jury der Biennale hat bekannt gegeben in den vergangenen Tagen, dass Länder, die aktuell vor dem Internationalen Strafgerichtshof stehen, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt sind, dass die bei der Preisverleihung nicht berücksichtigt werden. Und das trifft aktuell eben auf Russland mit dessen Präsidenten Putin und eben auf Israels Ministerpräsident Netanyahu zu. Und diesen Schritt, diese Entscheidung der Jury, die musste der Biennale-Präsident Buttafuoco zur Kenntnis nehmen. Er hat das als Autonomie, als Freiheit auch im Inneren der Biennale bezeichnet. Aber er wird das Ganze wohl eher zähneknirschend zur Kenntnis genommen haben.
Ja, er hat ja auch noch gesagt, er lehne jede Form von Ausschluss und Zensur ab, aber lässt quasi die Jurys ja gewähren. Bedeutet das, dass eigentlich alles in Ordnung ist mit der Kunstfreiheit in Italien?
Naja, also, dass da jetzt intern so ein Streit eskaliert ist, ist vermutlich nicht im Sinne des Biennale-Direktors gewesen, vermutlich auch nicht im Sinne der Jury. Es geht wohl jetzt eher darum, das Gesicht zu wahren, gerade für den Biennale-Präsidenten, der jetzt von allen Seiten eigentlich unter Druck steht, aber trotzdem, ja, dickköpfig bleibt, wie man sagen muss, und vielleicht auch so ein bisschen seinen Ruf als eigenwilliger Künstler genießt. Aber letztlich ist das natürlich nach außen hin alles kein gutes Signal.
Was weiß man denn über die Beziehung zwischen Buttafuoco und Russland?
Also ich glaube, Buttafuoco unterscheidet sehr klar zwischen der russischen Kultur, die er sehr schätzt und die er ja auch mit dieser Haltung, die er vertritt, deshalb auch auf der Biennale präsent haben will, und gleichzeitig der aktuellen russischen Politik. Also für ihn gibt es da quasi eine Trennlinie. Andererseits muss man auch sagen, sein Vorgänger hatte die Teilnahme Russlands strikt unterbunden und hat alles dafür getan, dass Russland eben nicht an der Biennale teilnimmt. Buttafuoco hat das jetzt überhaupt nicht blockiert und hat sogar den russischen Künstlern geholfen, Visa zu bekommen zum Beispiel, und hat eben ihnen bei administrativen Fragen geholfen. Das zeigt, dass er sich im Prinzip auch dafür eingesetzt hat, dass Russland jetzt teilnehmen konnte.
Gibt es denn irgendwas zu erfahren von der Kuratorin des russischen Pavillons, von Anastasia Kaneva, also die ja schon, glaube ich, auf Regimelinie zu sein scheint?
Ja, ist sie auf jeden Fall. Sie ist auch eng vernetzt mit der aktuellen russischen Regierung, auch teils familiär verbunden. Aber sie hat sich jetzt in diesem ganzen Konflikt nicht groß zu Wort gemeldet und hat das einer Sprecherin des russischen Außenministeriums überlassen. Die hat den Druck der EU als Antikultur und Unzivilisiertheit des Westens bezeichnet. Und ja, Russland geht es eben bei der ganzen Sache auch darum zu zeigen, dass die ganzen Sanktionen, die der Westen Russland auferlegt hat, nicht gewirkt haben und dass Russland nach wie vor eben aktiv am Kulturleben der EU teilnehmen kann.
Die EU ihrerseits hat jetzt damit gedroht, die Fördermittel in Höhe von 2 Millionen Euro zu streichen. Frist ist bis 11. Mai. Am 9. Mai wird ja die Biennale eröffnet. Was bedeuten denn 2 Millionen für die Berlinale? Und würde sich das jetzt schon auf die diesjährige Ausgabe auswirken?
Also 2 Millionen sind für eine Institution wie die Biennale, die ein jährliches Budget hat von ungefähr 20 bis 40 Millionen, nicht besonders viel. Es geht hier, glaube ich, eher um die Symbolik, weil dadurch der Ruf der Biennale beschädigt wird, weil eben gezeigt wird, die EU lehnt das Vorgehen der Biennale ab, und dadurch könnte es eben sein, und das wäre dann die eigentliche Gefahr, dass Sponsoren abspringen und dass sie eben der Biennale nicht mehr ihr Geld wie in früheren Zeiten zur Verfügung stellen.
Vielen Dank, Anna Giordano, für dieses Gespräch über den Streit um die Biennale in diesem Jahr. 14 Jahre lang war Johannes Ebert Generalsekretär des Goethe-Instituts. Dieses Institut hat die Aufgabe, die deutsche Sprache im Ausland zu fördern. Ganz wichtig ist es zum Beispiel für Einwanderer, die Sprachzertifikate brauchen und die da ablegen können, samt Schulung. Aber das Goethe-Institut soll auch internationale Kulturzusammenarbeit fördern und ein aktuelles Bild von Deutschland vermitteln. Und ab Mitte Juli ist dafür dann Gitte Tschoch verantwortlich. Sie wird neue Generalsekretärin, und vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Guten Abend und herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Ja, freue mich, hier zu sein.
Sie haben ja früher schon für das Goethe-Institut gearbeitet und zum Beispiel das damals neu eröffnete Büro in der Demokratischen Republik Kongo geleitet von 2015 bis 2018. Und jetzt sind Sie ja gerade noch Generalsekretärin des Instituts für Auslandbeziehungen, das eben sich auch ganz stark vor allem um kulturelle Zusammenarbeit in der ganzen Welt bemüht. Was von den Erfahrungen aus dem IFA wird denn für Sie nützlich sein beim Goethe-Institut?
Beide Institutionen beschäftigen sich mit dem internationalen Kulturaustausch, also haben Netzwerke in die Welt und sorgen dafür, dass Deutschlands Verbindungen in verschiedene Länder zu den Menschen stabil bleiben und dass Verständnis und Vertrauen entsteht. Und von diesen Erfahrungen, die ich jetzt hier am IFA vor allen Dingen im Bereich bildende Kunst sammle. Wir eröffnen ja auch nächste Woche den Deutschen Pavillon auf der Venedig-Kunstbiennale. Wirklich eines der allergrößten Projekte in der internationalen auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Und im Bereich Zivilgesellschaft, von diesen Erfahrungen werde ich auf jeden Fall eine Menge mitnehmen können ans Goethe-Institut.
Was interessiert Sie persönlich an der Arbeit beim Goethe-Institut? Also in Abgrenzung auch davon, was Sie eben bis jetzt gemacht haben am IFA?
Ich habe meinen Berufsweg am Goethe-Institut angefangen, also zuerst mit einem Praktikum am Goethe-Institut in Seoul in Südkorea, und war dann in Kinshasa, in Johannesburg und Tokio, habe dann auch in Brüssel im Netzwerk der Europäischen Kulturinstitute gearbeitet, und das ist natürlich total schön, jetzt diese Erfahrung nochmal bereichert durch das, was ich am IFA erfahren durfte, wieder mitzunehmen ins Goethe-Institut. Und dort ist natürlich besonders schön, dass weltweit jeden Tag 4000 tolle und fantastische Kolleginnen und Kollegen dafür sorgen, dass Deutschlands Beziehungen in die Welt gestärkt werden, dass Sprachkurse organisiert werden, dass Theaterprojekte stattfinden, dass Fachkräfte fit gemacht werden und mit denen allen gemeinsam das Goethe-Institut weiterzuentwickeln. Darauf freue ich mich natürlich ganz besonders.
Was kann und soll und was soll sie eben nicht leisten, die auswärtige Kulturpolitik?
Das Herz oder das Kernanliegen von auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik ist ja über, jetzt in dem Fall beim Goethe-Institut, über Kultur und Sprache Verständigung und Vertrauen zu schaffen zwischen Menschen über Ländergrenzen hinweg. Also Dialogräume offen zu halten, zu öffnen, auch in schwierigen Zeiten, auch wenn es kritisch wird. Und im Moment ist es ja manchmal gar nicht so leicht, in diesen Dialog zu gehen. Und das ist auch jetzt quasi wichtig, da in diesen Austausch zu gehen und diesen Dialog zu ermöglichen.
Der deutsche Außenminister Jörn Wadephul, der hat Sie beschrieben als jemand, der den notwendigen Mut zur Veränderung mitbringt. Wissen Sie schon so eine grobe Richtung, in welche Sie verändern wollen, das Goethe-Institut?
Also ich bin ja jetzt noch nicht im Amt, sondern habe jetzt gerade die Ernennung und werde jetzt ganz viel ins Gespräch gehen mit Kolleginnen, mit Abgeordneten, mit den Vertreterinnen und Vertretern aus dem Außenministerium und allen die, die das Goethe-Institut gut kennen oder es beobachten, um mir da ein Bild zu verschaffen, was ist eigentlich jetzt die Lage. Von außen kann man das natürlich auch betrachten, aber ein volles Bild ergibt sich dann natürlich, wenn man auch die internen Dynamiken und die Herausforderungen kennt. Also das kann ich dann gerne nochmal im Detail oder in etwas in mehr Tiefe, ne, dann zum Amtsantritt nochmal besprechen. Ich will da nicht vorausgreifen. Es ist natürlich so, dass Institutionen sich immer weiterentwickeln müssen. Und da liegt ja mit dem Goethe-Institut, mit diesem großen Netzwerk, über 150 Institute, Niederlassungen in der Welt. In so vielen Ländern ist es tätig. Und ich glaube, da ist eine ganz große Stärke darin, auch für in Deutschland zu stehen, dass Freiheit, Offenheit und auch Demokratie, und dazu gehört ja Kunst- und Kulturfreiheit auch dazu, das zu verkörpern.
Sie haben es ja gerade selbst schon angesprochen, eines der wichtigsten Projekte des IFA ist eben der Deutsche Pavillon auf der Venedig-Biennale. Da haben wir jetzt in der Sendung schon berichtet, gibt es aktuell Streit, weil Russland zum ersten Mal seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine dort wieder diesen Länderpavillon bespielen wird. Der Biennale-Direktor ist dafür. Es gibt Streit. Wie blicken Sie denn auf diese Diskussion?
Wir sehen, dass die Venedig-Kunstbiennale gerade auch als die größte Biennale international immer auch schon war und es jetzt auch ganz besonders ist, so ein Hotspot für die Diskussion, die wir in der Gesellschaft, auch in dieser internationalen Gesellschaft haben. Und da wird es halt oft kritisch und hitzig. Und deswegen finde ich das begrüßenswert, dass es darüber jetzt in der Gesellschaft mit den Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit der Politik dazu einen Austausch gibt. Denn klar, diese Gebäude, die gehören den Staaten, ja, das ist auch bei uns im Deutschen Pavillon so, das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Die Sympathien sind natürlich ganz stark bei der Ukraine. Und ich kann es nachvollziehen, dass sich in unseren Debatten auch Jurys quasi dazu äußern und sagen, so schätzen Sie das moralisch ein und wollen Sie auch diese Möglichkeit, die Sie haben, zum Beispiel Preise zu vergeben, auch dementsprechend nutzen. Also das kann ich durchaus nachvollziehen.
Vielen Dank, Gitte Tschoch, und dann sprechen wir nochmal, wenn es losgeht. Alles Gute.
Ja, genau. Danke. Tschüss.
Radikal Jung wird 20. Das ist ein Festival am Münchner Volkstheater, das eine der wichtigsten Plattformen für Nachwuchsinszenierungen im deutschsprachigen Theaterraum geworden ist. Und klar, wie zu erwarten, wenn Jung und Gegenwart zusammenkommen, die beunruhigende geopolitische Lage ist für die Generation, die noch eine Weile länger auf der Welt zu leben haben, ein sehr prägendes Thema. Und auch das Thema Sparen bleibt dem Theaterfestival nicht erspart. Christoph Leibold mit einem Stimmungsbericht am Tag 4 von Radikal Jung 2026.
I really want theater to be alive and political, because right now if the theater is not political, It is dead.
Er wolle lebendiges politisches Theater, sagt Mikhail Tsarkviani. Theater, das sich nicht politisch positioniere, sei totes Theater. Tsarkviani stammt aus Georgien, wo sich viele Bühnen im Widerstand gegen eine Regierung engagiert haben, die die einst funktionierende Demokratie in eine Autokratie umgebaut hat. Doch dieser Kampf scheint nun verloren. Seit einem knappen Jahr lebt Tsarkviani daher in Deutschland. Sein Regiedebüt hierzulande gab er am Staatstheater Wiesbaden.
Wir können gegen die Männer nicht gewinnen. Sie sind stärker. Deshalb herrschen sie über uns, verlangen sie auch noch so Furchtbares.
Mikhail Tsarkviani hat Antigone inszeniert. Als Gastspiel hat die Wiesbadener Produktion am Wochenende nun radikal jung eröffnet. Die Titelheldin ist eine Ikone des zivilen Ungehorsams. Sie bestattet ihren vor den Toren Thebens gefallenen Bruder gegen das ausdrückliche Verbot des Königs. Tsarkviani reichert Antigones Geschichte mit denen realer Widerstandskämpferinnen an, die in Form von Videoprojektionen in der Aufführung präsent sind.
Du kannst denken, wie du magst.
Die Inszenierung bildete den Auftakt zu einer Ausgabe von Radikal Jung, die, so deutlich wie lange keine mehr, von der Auseinandersetzung mit den Verwerfungen der Gegenwart geprägt scheint. Absolut auffällig findet auch Gastgeberintendant Christian Stückel.
Ich habe mal ein Festival gehabt, da war alles auf Ästhetik, da war jede Inszenierung war durchgeplant ganz und irgendwie nimmt da die jeweilige Zeit immer, die hängt in dem Festival total drin und man hat auch das Gefühl, dass das mal ein sehr politisches Festival ist.
Das Theater als Spiegel der Zeit und auch als Menetekel für die Zukunft? Nordkorea ist längst dort angekommen, wo sich Georgien unaufhaltsam hinzuentwickeln scheint, in der Diktatur. Schlicht Hello heißt eine Produktion der Berliner Sophiensäle, die auf Basis von Interviews mit Exil-Nordkoreanern hinter den 4 Kilometer breiten Grenzstreifen zu schauen versucht, der das Reich des obersten Führers Kim Jong-un vom demokratischen Süden trennt.
Ich heiße euch herzlich willkommen zu Hello from the Other Side.
Hello gewährt Einblicke in die Mechanik einer Gewaltherrschaft, die ihre Untertanen zum Beispiel mit Massenvolkstänzen zur Verherrlichung des Bauernstandes auf Linientreue drillt. Wie es dazu kommt, dass ein System ins Autoritäre kippt, führt auch der hauseigene Festivalbeitrag des Volkstheaters vor. Ionescos Herdentriebparabel Die Nashörner von Regisseurin Anna Marbö mit sicherem Gespür für ebenso gallig aktuellen wie absurden Witz in Szene gesetzt.
Oh, ein Nas!
Nas was?
Ein Nas!
Nas was?
Nas was?
Wem das nach zu viel politischer Schwarzseherei klingt, der sei daran erinnert, dass eine Regierungsübernahme der AfD, aktuellen Umfragen nachzuschließen, zum Beispiel bei der anstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in greifbare Nähe gerückt ist. Was das für das Theater der Landeshauptstadt Magdeburg bedeuten würde, mag man sich eigentlich nicht vorstellen müssen. Das Haus gastierte bei Radikal Jung mit Mini-Horror, einer Bühnenadaption des gleichnamigen Buches der in Wien lebenden, in Belgrad geborenen Autorin Barbie Markovic.
Deswegen machen Sie jeden Tag weiter. Sie stehen auf und trinken Kaffee, Sie machen Fitness und gehen arbeiten.
Markovic erzählt von den bizarren Blüten, die die Anpassungsleistung von Migrantinnen und Migranten an die Mehrheitsgesellschaft ihrer neuen Heimat zuweilen treibt. In der Inszenierung von Alina Fluck sieht das zwar zuweilen arg nach Studentencomedy aus, hochpolitisch ist freilich aber auch dieser Abend. Um Perfektion, sagt Juror Zebern Sucher, gehe es bei Radikal Jung ja ohnehin nicht.
Bei diesem Festival lässt man sich viel gefallen und sagt, also die Schauspieler sind es nicht und das Bühnenbild ist es nicht, aber dahinter ist unheimlich viel Leidenschaft. Das ist das Besondere an diesem Festival, dass man irgendwie nicht nach den Höchstleistungen sucht, sondern nach dem Verrücktesten und dem Ausgefallensten.
Sucher war von Anfang an Teil der Festivaljury. Jetzt, nach der 20. Ausgabe, gibt er den Job ab. Dass es indes mit Radikal Jung weitergeht, steht zu hoffen. Der politische Druck von weit rechts ist in München vergleichsweise gering, der Spardruck dafür umso höher. Dem das Festival zu opfern, sagt der scheidende Juror, wäre das falsche Signal der Stadt.
Sie verbaut sich Jugend und Zukunft.
Was in der Tat verheerend wäre. ist doch bei Radikal Jung 2026 ein Regienachwuchs zu erleben, der nicht nur für die Zukunft des Theaters, sondern auch für die unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung einsteht.
Und von radikal jung kommen wir jetzt zu der Zeit der Perimenopause, also die Zeit vor der Menopause, dem tatsächlichen Ende der weiblichen Fruchtbarkeit. Das ist so um die 50, 60 rum. Und die Menopause sind nach dem Thema Menstruation seit einigen Jahren das Thema in Kunst, aber auch in Popkultur. Von Romanen einer Miranda July über die serbische Performance-Künstlerin Marina Abramović, die die patriarchale Einhegung von Frauenkörpern auf dem Balkan behandelt in ihrer aktuellen Berliner Ausstellung, bis zum neuen Album der Musikerin Peaches. Und das klingt so. If you want a tug, you can rub right here. Bring the strap right here. All cap locks here. In the back, in the front, in the cunt. Juicy plump, take a sip. We can stuff, we can fluff. Do you like it rough, like it clean, like it slow, like it sweet? Lick it neat, take a seat. We can eat sticky meat, dead heat. Peaches, wie die anderen aufgezählten Frauen, die haben immer auch mit ihren Körpern gearbeitet, mit der Nacktheit, mit den Tabus von vermeintlicher Obszönität. Aber mit 50, 60 oder über 70 Jahren offenbart sich da nochmal eine andere Dimension. Auf die Veränderungen vor der Menopause spielt eben auch der Titel des im Februar erschienenen aktuellen Albums von Peaches an. No Loop So Rude heißt das, und da haben wir gerade reingehört. Und mit diesem Album ist Peaches auf Tour. Und der quasi Tourauftakt oder der erste Tourtermin in Deutschland war in Hamburg, ist gerade vorbei. Und mein Kollege Dirk Schneider, der war da. Hallo Dirk.
Hallo Vivian.
Dass das so aufgeladen ist und No Loop, So Rude, also Gleitmittel als Metapher eigentlich nicht nur für eine vaginale Atrophie, sondern auch für, dass es in der Gesellschaft auch nicht so geschmiert läuft. Waren das auch die Themen, die Peaches auf die Bühne gebracht hat heute Abend?
Ja, schwer zu sagen. Also der Abend lief sehr gut geschmiert, das kann man sagen. Das Publikum wurde sehr gut unterhalten. Ich würde aber sagen, das Alter, auch so ein alternder Körper, hat eigentlich in der Show also zumindest keine explizite Rolle gespielt. Ich möchte jetzt Peaches Körper nicht beurteilen, aber ich glaube, man muss ihn mal beschreiben, weil man sieht sehr viel von dem Körper. Also sie ist sehr trainiert, sie hat sehr straffe Haut. Das ist jetzt nichts, wobei man denken würde, ah, sowas habe ich auf der Bühne beim Popkonzert noch nicht gesehen. Es geht natürlich explizit um Sex in den Texten, aber auch in der Bühnenshow. Sie und ihre TänzerInnen, die tragen Tangas, strecken gerne mal die nackten Pos ins Publikum, machen Selbstbefriedigungsgesten. Und das wirkt da jetzt schon anders als bei der mit-30erin Peaches. Also mit Mitte 30 wurde sie ja berühmt. Die TänzerInnen, die sind jetzt auch deutlich jünger gewesen als Peaches. Ich selbst habe das aber nicht als ungewöhnliche Geste erlebt. Und außerdem Titelsong, in dem es ja jetzt, wie du sagtest, um den Gebrauch von Gleitgel geht, spielt auch der alternde Körper ja so explizit auch auf dem Album gar nicht so eine große Rolle, obwohl es immer wieder so beschrieben wurde. Aber ich habe erwartet, dass es auch in der Show eine größere Rolle spielt. Peaches hat ja den Ruf, dass sie mit Gender-Klischees spielt, dass sie auch Tabus bricht. Und ich glaube, die Menopause und auch Sex nach der Menopause ist schon was, vielleicht kein Tabu, aber das wird wenig thematisiert. Aber vielleicht muss man auch einfach sagen, es ist eine ganz große Sache, dass Peaches mit knapp 60 Jahren so auftritt, viel Haut zeigt und viel über Sex zeigt. Aber wie gesagt, es schien mir heute Abend keine ganz große Rolle zu spielen, was vielleicht auch daran lag, dass das Publikum ziemlich jung war.
Zum Publikum komme ich gleich nochmal. Erstmal vielleicht die Inszenierung sozusagen auf der Bühne, weil Peaches ja eben nie einfach nur Instrumente gespielt hat, sondern oft sieht man ja wirklich ganz irgendwelche großen aufblasbaren Hintergrundobjekte. Über die Tänzerin hast du schon gesprochen, aber wie war das eben designt, inszeniert, diese Bühne?
Genau, sie spielt gar kein Instrument, es ist auch kein Instrument auf der Bühne zu sehen. Es gab immer so Klapppodeste, die immer wieder auf- und abgebaut wurden, auf denen sie dann immer wieder so drauf rumgeklettert ist und auf denen die TänzerInnen auch getanzt haben. Einmal gab es ein sehr großes, vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden, aber es war ein großes aufgeblasenes Stück Darm. Warum Ich kann das tatsächlich nicht sagen. Sie ist dazu auch mit einem Kostüm aufgetreten, aus dem vorne so die Därme herausgequollen sind. Ihr erstes Kostüm, dafür wurde sie sehr bejubelt, das bestand aus so ganz vielen so pelzigen Penissen. Das hat sie dann irgendwann ausgezogen und darunter gab es dann ein anderes Kostüm. Das war eigentlich wie Haut, aber eben mit sehr, sehr vielen Haaren. Es geht überhaupt sehr viel um Haare heute Abend, um behaarte Vulven, um behaarte Beine. Also das war viele Kostümwechsel, es wurde viel getanzt. Also es war auf jeden Fall eine sehr große, unterhaltsame Show.
Und gilt das auch fürs Publikum? Wie hat denn dieses Publikum diese Show aufgenommen?
Also das Publikum, habe ich schon gesagt, die hatten Spaß. Wie gesagt, die waren relativ jung, also deutlich jünger als Peaches. Ich würde sagen, das Durchschnittsalter war höchstens 40. Das war für mich so ein ganz normales, hedonistisches Publikum wie beim typischen Popkonzert. Die waren jetzt auch nicht erkennbar besonders queer. Es waren auch sehr viele Männer da. Und die haben Peaches gefeiert, auch für ihre Slogans, die oft mitgerufen wurden. Sie hat viel so Call and Response gemacht, hat gerufen, come with me. Das Publikum hat dann geantwortet, feel free. Sie hat einmal das Vulva-Kostüm einer Tänzerin geleckt und das Publikum hat dann im Takt gerufen, naughty, naughty, also frech oder ungezogen. Das kam mir aber ehrlich gesagt auch alles so ein bisschen vor wie so eine, ich weiß nicht, ein bisschen wie so eine Burlesque-Show oder so. Das Ding war eben, ich hatte das Gefühl, das hatte gar nicht so eine durchschlagende Kraft oder auch keine Provokation, sondern so ein bisschen hatte es auch immer davon, dass man dachte, naja, es ist ja alles nur Spaß eigentlich.
Also nur Spaß. Und kann man es vielleicht, also ich meine, weil wir ja wissen, dass gerade die queere Szene über eben diese so ein Club-Szenario sich Räume schafft, in denen sie sich sicher und irgendwie sicher fühlen und dass das alleine schon ja oft auch als politischer Akt bezeichnet wird, könnte man es wenigstens so lesen?
Man könnte es wahrscheinlich so lesen, aber ich habe das heute Abend nicht gefühlt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das war ein Spaßpublikum, das feiern wollte. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Ich weiß auch nicht genau, was ich erwartet habe. Aber ich habe irgendwann gedacht, wenn das jetzt nicht hunderte eher junger Menschen sind, die da vorne an der Bühne standen und Peaches abfeiern. Peaches ist ja auch viel ins Publikum gegangen, hat auch so Crowdsurfing gemacht, also sich vom Publikum durch den Saal tragen lassen und so. Ich habe gedacht, wenn da unten hunderte von Frauen in Peaches Alter, also um die 60 gewesen wären, die sie da mit ihrer sexpositiven Show abgefeiert hätten, das hätte mich, glaube ich, wahnsinnig beeindruckt. Und da hätte ich wirklich gedacht, sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ich möchte jetzt den Leuten nicht absprechen, dass sie Peaches heute Abend auch für ihre Texte gefeiert haben, in denen es ja auch viel um weibliche Selbstermächtigung geht. Und es waren eben viele Männer da, die sie ja auch dafür gefeiert haben. Aber mein Eindruck war eben, es geht hier vor allem um Spaß, um Entertainment und nicht unbedingt darum, sich vielleicht gemeinsam der Möglichkeit einer besseren Welt zu versichern, jetzt angesichts unserer Weltlage, also angesichts sexistischer rechter Milliardäre, die ja oft sehr frauenverachtend auftreten. Mhm. Da ist ja Peaches auch eine Figur, die auf jeden Fall dagegen angeht. Und sie hatte ihr Publikum begrüßt mit den Worten, are you ready for the future experience? Und dass Peaches da so ein Programm hat, so eine future experience, das glaube ich ihr. Aber von dieser Zukunft habe ich heute Abend eigentlich nichts gespürt.
Jetzt war das erste Konzert in Deutschland. Morgen tritt Peaches in Köln auf, dann in Frankfurt und Anfang Mai in Berlin. Empfiehlst du hinzugehen?
Ich glaube, allen, die Peaches toll finden, kann man empfehlen, hinzugehen, weil die Frau kann man schon feiern. Ich glaube, es wird niemand wirklich enttäuscht rausgehen. Aber ich hatte mir so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen mehr revolutionäres Potenzial oder wirklich auch so eine Selbstermächtigung in schwierigen politischen Zeiten erwartet. Mein Gefühl war dann doch, dass es eher so ein bisschen eskapistisch war eigentlich.
Vielen Dank, Dirk Schneider, über das Konzert von Peaches zu ihrer Tour zum Album No Loop, So Rude. Ja, und wir haben die Sendung in den USA begonnen und eben mit der Kulturpresseschau von Hans von Trotha hören wir in den USA auch auf.
Trump hat im Feuilleton eigentlich nichts zu suchen, schafft es aber doch immer wieder. Nach den Politikseiten sind jetzt die Feuilletons mit dem aktuellen Trump-Attentat dran. Nina Rehfeld berichtet für die FAZ, wie Journalisten im Washington Hilton einfach das Handy zücken und berichten. Sie hatten plötzlich eine Story, bei der sie mittendrin waren und Verschwörungstheoretiker eine Gelegenheit, in Windeseile Desinformation zu betreiben. So streute die konservative Influencerin Deborah Lear die Falschinfo, beim Correspondence Dinner habe es keine Sicherheitsvorkehrungen gegeben und der Attentäter sei erschossen worden. Dabei präsentierte sie sich am Ort des Geschehens mit einem Kussmund-Selfie. Man höre immer, das Ganze sei inszeniert, um von Trumps miserablen Umfragewerten und dem Krieg gegen Iran abzulenken. Verschwörungstheoretiker verweisen schon auf Israel. Das führe vor Augen, welche Probleme wir zu lösen haben, zitiert Nina Rehfeld den Moderator Eugene Daniels, dessen Kollege Jonathan Capehart meint, wenn Sie dem, was wir Ihnen erzählen, nicht trauen können, dann ist das meiner Meinung nach kein Problem des Journalismus, sondern ein Problem der amerikanischen Gesellschaft. Auch Michael Hesse beobachtet in der Frankfurter Rundschau, die Attentate auf Donald Trump geraten zunehmend in den Bereich der Verschwörungstheorien. Denn Attentate und Attentatsversuche nehmen in Verschwörungstheorien stets einen großen Raum ein. Doch ausgerechnet Trumps eigene Basis stelle nun immer stärker die Frage, ob die Attentate, die auf Trump verübt wurden, nicht von ihm selbst in Auftrag gegeben sein sollen. Kaum fallen ein Stockwerk über im Schüssel, gibt sich Trump als ein neuer Abraham Lincoln aus, der im 19. Jahrhundert bei einem Attentat ums Leben kam. Noch ein Jahrhundert früher, im 18., war George Washington Präsident. An den wird in Philadelphia erinnert, berichtet Judith Lemke von dort, auch das für die FAZ. Dabei sei kein Platz für die dunkle Seite, wie das Blatt titelt, und auch dahinter steckt Trump. Nach einem Richterbeschluss musste eine zunächst abgehängte Ausstellung über die Sklaven in George Washingtons Haus, es war 9, wieder aufgebaut werden. Aber nicht alle Tafeln sind zurückgekehrt. Eine begann mit den Worten, die Geschichte ist nicht übersichtlich, sie ist kompliziert und chaotisch. Das sei eine Banalität, kommentiert Judith Lemke, doch selbst über diese gebe es Dissens. Eine janusköpfige Lichtgestalt hat in Donald Trumps Geschichtsbild keinen Platz. Die Ausstellung war abgebaut worden, um seiner Executive Order Nummer 14253 Genüge zu tun. Mit ihr soll, Zitat, die Wahrheit und Vernunft in der amerikanischen Geschichte wiederhergestellt werden. So geht Kulturpolitik nämlich jetzt in den USA. Und bald ist Biennale in Venedig. Hilmar Klute weiß schon, was da zu sehen sein wird und ordnet es in den Kontext einer Aktion ein, im Rahmen derer in Washington immer wieder goldene Skulpturen auftauchen, zuletzt ein Klo, als Anspielung auf den Hang zur Überdekorierung, die man dem Präsidenten nachsagt. Venedig, so Klute, wird wohl mehr als ein Pavillon sein, eher ein Trumpillon, der erste große Kontakt der MAGA-Welt mit dem internationalen Kunstpublikum. Schließlich befand diesmal nicht, wie sonst üblich, eine aus feinen Geistern zusammengesetzte Expertenkommission darüber, welcher Künstler die amerikanische Hochkultur in Venedig vertreten darf, sondern das State Department selbst. Erwischt hat es unter anderem den, so Hilmar Klute, sehr zurückgezogen wirkenden, mit anderen Worten, sehr unbekannten Künstler Elmer Allen. Rasch wird aber klar, warum dieser das neue offizielle Amerika repräsentieren darf. Allen arbeitet viel mit Gold. Auch könnte entscheidend gewesen sein, dass Elmer Allen als Künstler ein ebensolcher Autodidakt ist wie Donald Trump als Politiker. Aber Hilmar Klute denkt weiter, schließlich schreibt er fürs deutsche Feuilleton. Wahrscheinlich, befürchtet er, wird man sich nach dieser hübsch verformten goldenen Knautschkunst einmal sehnen, wenn der deutsche Pavillon in 2-3 Jahren von einer Kuratorengemeinschaft aus Didi Hallervorden, Beatrix von Storch und Neo Rauch gestaltet wird. Hoffentlich bleiben die Feuilletons da rechtzeitig dran.
Hans von Trotter mit der Kulturpresseschau. Ich bin Vivian Perkovic und wünsche eine gute Nacht.